Guten Morgen, ich freue mich, dass ich heute hier bei euch sein darf. Bin frisch angereist, ich wohne in der Nähe von Stuttgart, arbeite von zu Hause aus. Wir sind als Werk, als Christen an der Seite Israels, deutschlandweit aufgestellt. Wir haben nur eine ganz, ganz kleine Zentrale in Bad Homburg, das sitzt eigentlich nur das Büro. Dann haben wir unseren Vorstandsvorsitzenden Harald Eckert, der ist in Israelkreisen relativ bekannt. Der wohnt in der Nähe von München, ich wohne in der Nähe von Stuttgart. Und unser Redakteur, der die Zeitung macht, ich habe sogar welche mitgebracht, die liegen hinten aus, der wohnt in Stade. Und so versuchen wir zusammen, dem Herrn zu dienen und eben speziell in Sachen Israel. Das war bei mir übrigens nicht immer so gewesen. Ich habe Theologie studiert in Tübingen und man kann tatsächlich heute Theologie studieren, Altes Testament, ohne auf Israel zu stoßen. Das kriegen die Professoren hin, das ist eine Kunst für sich. Das haben uns meine Professoren auch geschafft, also ich bin da Israel nicht begegnet. Dann bin ich in den Pastorendienst gegangen, war dort 12 Jahre in einer großen Gemeinde in Stuttgart im Gospelforum. Da hat Israel auch keine so große Rolle gespielt. Und dann bin ich aber an diesen Punkt gekommen, 2006, ich habe da ein Erlebnis gemacht, das hat sich fast ein bisschen so ähnlich wie eine Bekehrung angefühlt, wo ich auf Israel gekommen bin. Das war nämlich am Gemeinde-Israel-Kongress in Berlin. Und da bin ich einfach hingefahren, weil ich ein bisschen was wissen wollte. Ich hatte so den Eindruck, ja, wenn man als Pastor und Bibellehrer gar nichts weiß über so ein Thema, ist es doch auch ein bisschen arg wenig. Und das war damals so ein Kongress gewesen, der wurde vom Christlichen Forum für Israel veranstaltet. Also viele Israel-Werke und Initiative haben zusammen einen großen Kongress gemacht. Da waren 1500 Leute da. Und ich bin eben auch hingefahren. Ich habe viel gehört, ich habe viel erfahren und auch ganz unterschiedliche Dinge erlebt. Manches Gute, manches, was ich auch weniger gut fand. Aber was passiert ist an diesem Punkt, in diesen 3 Tagen, dass Gott mein Herz berührt hat. Und es war eigentlich nicht eingeplant gewesen. Ich wollte so meinen Job weitermachen, ich war eigentlich ganz glücklich. Und jetzt plötzlich hat Gott mein Herz berührt und hat mir sein Herz gezeigt, hat gesagt, mit Israel hat er noch was am Hut. Und ich habe plötzlich gespürt, hoppla, da steckt viel, viel mehr dahinter, als ich gedacht hatte. Das ist jetzt ganz genau 12 Jahre her und es hat seither keine Woche gegeben, wo ich nicht in irgendeiner Weise geforscht hätte, Bibel studiert hätte, Literatur gelesen, mich mit Judentum beschäftigt, weil ich einfach die Dinge mehr kennenlernen wollte, besser erfassen wollte. Ja, und so bin ich heute hier, komme jetzt gerade auch viel rum in Deutschland und werde viel in Gemeinden eingeladen und freue mich, dass ich euch heute ein klein wenig einführen darf in dieses Thema. Wenn man mit Israel anfängt, muss man vorne anfangen und ich habe euch eine PowerPoint mitgebracht. Vielleicht, ja genau, da ist die schon. Und vorne bedeutet in Israel fragen 1. Mose 12, die Verse 1 bis 3. Da geht die ganze Geschichte los mit Israel. Vorher, das wisst ihr ja, da haben wir Schöpfungsbericht, wir haben Sündenfall, wir haben Kain und Abel, wir haben Arche Noah, wir haben Turmbau zu Babel und am Schluss doch noch so eine Völkerliste mit 70 Völkern und eigentlich viel weltweiter Trubel. Und dann mitten in dieser Geschichte fängt Gott an, auf einen Mann zu zeigen, nämlich auf den Abraham. Und er hat zum Abraham gesprochen und hat gesagt, dich erwähle ich, mit dir habe ich etwas vor, eine einzelne Person. Und das steht hier in 1. Mose 12 in den Versen 1 bis 3. Und da heißt es, und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich werde dich zu einer großen Nation machen und dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Freunde, ich stelle mir das mal so ganz plastisch vor. Abraham sitzt da irgendwo mit seinem Kleinvieh, wahrscheinlich in der Steppe. Das haben die Nomaden damals alle gemacht. Ja, die haben so ihre Kleinviehherden gehabt, haben die so den Tag über auf irgendwelche Weiden geführt und waren mit ihnen in der Steppe unterwegs. Und da sitzt auch dieser Abraham. Er kennt ja Gott noch gar nicht. Ja, er weiß nichts von diesem Schöpfergott. Und er hat eine erste Begegnung mit diesem Gott. Und diese Begegnung hat sich gleich so richtig gewaschen. Eine dreifache Verheißung bekommt der Abraham mit auf den Weg. Die erste Verheißung ist, Abraham, du kriegst ein Land. und zwar ein physisches Land. Gemeint ist das Land Kanaan, das Land, wo später der Staat Israel war und wo er auch heute wieder ist. Ja, dieses Land ist gemeint, von diesem Land hat Gott gesagt, es soll dir, Abraham, und deinen Nachkommen, Isaak, Jakob, Israel, gehören. Das finde ich schon mal gewaltig. Darf ich mal fragen, wer von euch hat ein Land verheißen bekommen, zum Beispiel Belgien? Hände hoch. Belgien wäre doch super, oder? Mit Belgien könnten wir was anfangen. Niemand, ja? Also daran sieht man schon, dass man ein Land, von Gott ein Land zugesprochen bekommt. Das ist ja schon was ganz Besonderes. Aber Abraham kann sich das vielleicht noch vorstellen. Okay, ich kriege ein Land, dann gehe ich mal auf die Suche. Gott wird mich dahin führen, ich werde landen, freue mich drüber, gute Sache. Zweitens, er kriegt ein Volk und aus Land und Volk zusammen wird eine Nation. Wir haben hier ein nationales Konzept, was Gott hier fährt. Abraham, aus dir soll ein Volk hervorgehen, ihr werdet in einem Land sein und ihr werdet eine Nation sein. Ein Volk, eine Nation unter anderen Nationen. Das ist schon mal eine spannende Sache, aber auch das kann man sich natürlich vorstellen, wenn man eifrig Kinder zeugt und das mal über ein paar hundert Jahre macht, dass da was draus wird. Geht irgendwie, ja? Aber trotzdem eine tolle Sache zu wissen, hey, verheißenes Land, verheißenes Volk, etwas, was Gott initiiert hat, nicht was irgendwo herkommt durch geschichtliche Zufälle, sondern was Gott selber verheißen und initiiert hat. Und ihr wisst ja, so ganz leicht ging das gar nicht mit dem Kinderzeugen. Da hatte schon Abraham Schwierigkeiten und in den Folgegenerationen hat es so manche Hürde gegeben, bis aus diesen Erzvätern Abraham, Isaak und Jakob das Volk Israel geworden ist. Aber dann kommt noch eine dritte Dimension hier dazu, nämlich die Dimension des Segens. Da sind wir jetzt auf einer ganz geistlichen Ebene. Volk und Land, das ist was Handfestes, ja, Menschen, Erde. Aber diese Dimension des Segens, das ist was ganz Besonderes. Und diese Dimension, die hier angesprochen ist, ist nochmal besonderer. Nämlich in dir soll die gesamte Menschheit, alle Familien, alle Sippen, alle Völker sollen gesegnet werden. In dir, Abraham, und deinen Nachkommen. Und dieser Text, das ist so diese Magna Carta Israels. Darauf steht Israel. Darin ist die Bestimmung Israels enthalten und fromme Juden wissen das auch. Das ist unsere Bestimmung. Gott hat uns ein Land versprochen und deshalb hat Israel über Jahrhunderte und Jahrtausende, als auch dieses Land gar nicht mehr in seinem Besitz war, immer wieder gesagt, next year in Jerusalem, wir werden zurückkommen. Gott hat es verheißen, das ist Land, das eigentlich uns gehört, irgendwann werden wir wieder da sein. Und jetzt, 2000 Jahre später, nach dieser großen Vernichtung durch Rom, sind wir in der Zeit, wo Gott sein Volk wieder sammelt. Wir können es in der Zeitung lesen, wir können im Fernsehen zuschauen, ihr könnt mit mir in die Ukraine fahren und Juden einpacken und runterpacken, die sagen, wir machen uns auf, wir gehen zurück in unser Land. Es gibt den Staat wieder, Gott sammelt sein Volk aus allen Ecken und Enden der Erde. Manche kommen freiwillig, weil Gott es ihnen aufs Herz legt. Manche sagen, wir wissen gar nicht, warum wir das tun. Manche kommen, weil sie so unter Druck geraten, weil der Antisemitismus weltweit wieder im Zunehmen begriffen ist. Da gibt es ganz viele Unterschiede und Gründe, aber dieses Volk wird von Gott gesammelt. Und sie wissen, das Land ist uns von Gott versprochen. Wir sind von Gott erwählt, aber nicht in einem exklusiven Sinn, als ob Gott von den anderen nichts wissen wollte, sondern eigentlich in einem dienenden Sinn. Ihr könnt es ja hier sehen, durch dich, durch euch soll die Welt, sollen die Menschheit gesegnet werden. Das ist die Bestimmung, die auf Israel liegt. Wichtig an der Stelle ist, wenn wir von Abrahams Bund reden, stellen wir uns vielleicht was Falsches vor. Im Deutschen ist ja ein Bund eine zweiseitige Sache, ja, ein Vertrag sozusagen. Ich gehe zum Autohändler, ich sage, hier kriegst du 5000 Euro, ich krieg dein Auto, wir werden handelseinig, Vertrag von beiden Seiten. Das ist hier nicht so. Dieser Bund, der hier geschlossen wird, ist ein einseitiger Bund. Gott selber gibt Abraham dieses Versprechen, oder das hebräische Wort berit kann man auch mit Schwur übersetzen. Eigentlich ist es ein Schwur. Ich verspreche dir, Abraham, ich verheiße dir, ich schwöre dir, deine Nachkommen werden mein Volk sein. Ich werde daraus eine Nation machen. Ich werde diesem Volk ein Land geben. Und Ziel der ganzen Sache ist dadurch, die ganze Erde zu segnen. Vielleicht sind euch diese Gedanken ein klein wenig neu. Das könnte ich gut verstehen. An dem Punkt war ich vor 12 Jahren auch, wo ich gedacht habe, hui, was steht denn da und was sagen denn die? Aber nehmt es doch einfach mal mit, und deswegen habe ich auch diese Bibelstellen gleich mitgebracht und an die Wand geworfen, dass man es nachlesen kann, ja, dass nicht hier nur irgend so ein Israel-Fritze kommt und was erzählt, ja, sondern dass ihr nachlesen könnt, was sagt Gott, was steht in unserer Bibel über Israel. Das hat Gültigkeit, der Rest spielt keine Rolle. Ja? Erzählt werden kann viel, aber was sagt das Wort, was steht in der Bibel, was sagt Gott selber über Israel, das sind die entscheidenden Fragen. Wir wissen, dass Abraham, Isaak und Jakob, dass diese Dreierreihe der Erzväter dann in das Volk Israel gemündet hat und dass aber Israel gar nicht im eigenen Land groß geworden ist, sondern in Ägypten. Ja, und da ist aus Jakob, aus den 12 Söhnen Jakobs, ein großes Volk hervorgegangen. Und wir können das nachlesen, vor allem im zweiten Buch Mose, ein großes Volk, so dass der Pharao auch schon Angst hatte, was wird dieses Volk mit uns machen, die überrennen noch, uns noch, die werden ja größer als wir. Und er hat dieses Volk verknechtet und versklavt. Und dann heißt es im zweiten Buch Mose, und Gott gedachte an seinen Bund mit Abraham. Gott gedachte daran, dass dieses Volk eine Bestimmung hat, dass es sein Volk ist und dass es in sein Land soll. Und wenn es im Hebräischen heißt Gedenken, das ist nicht wie bei uns eine Gedenkfeier, da sitzt man auf dem Stuhl, denkt dreimal und geht wieder heim. Ja? Hebräisches Gedenken macht aktiv. Hebräisches Gedenken heißt, jetzt mache ich was. Ja? Und wenn es heißt, Gott gedachte, dann ist ganz klar, Gott fängt jetzt an zu handeln. Und genau das tut er im zweiten Buch Mose auch, ihr kennt die Geschichte gut. Er beruft den Mose, Auszug aus Ägypten, große Sache, 10 Plagen, ein großes Ringen zwischen Pharao und Mose beziehungsweise Gott. Ja, let my people go, singen wir so gern. Ja, also dieser Kampf, wer hat den längeren Atem, wer hat die größere Macht, wer setzt sich durch? Und für die Ägypter ist das auch ein Götterkampf, weil der Pharao in Ägypten ist ein Gott. Ja? Und jetzt kommt da dieser Mose im Namen des Gottes Israels. Und der Pharao ist auch ein Gott. Und jetzt ist natürlich die Frage, welcher Gott ist denn stärker? Ja? Und ihr wisst es seit 50 Jahren, seit ihr im Kinderdienst wart, der Gott Israels ist größer. Auszug aus Ägypten hat man im Kinderdienst immer gern behandelt, dieses Thema, um zu zeigen, welche Macht und welche Größe Gott hat und wie er sein Volk durchbringt durch dieses Schilfmeer. Und aus Ägypten heraus errettet und die Armeen des Pharao sogar dann im Schilfmeer untergehen. Also eine große Rettungstat. Und auch das stelle ich mir gern plastisch vor. Ein Volk, was wusste eigentlich Israel damals über Gott? Es wird nicht so sehr viel gewesen sein. Es waren ein paar Vätergeschichten im Umlauf. Abraham, Isaak und Jakob, natürlich haben sie etwas erlebt, sie haben Gott gehört, sie haben Verheißungen bekommen, also da gab es schon in Umrissen eine gewisse Gotteserkenntnis, aber so sonderlich viel wird's nicht gewesen sein. Und vor allem die Erfahrung war wahrscheinlich auch eher wenig, die Israel mit seinem Gott gemacht hat. Und jetzt kommt dieser Gott und das Erste, was er tut, ist dieses Volk aus der Sklaverei zu befreien und als sich ein großer und mächtiger Gott zu erweisen. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr wärt in so einer frohen Knechtschaft gewesen, ihr wärt versklavt gewesen und ihr erlebt es, wie Gott euch rausholt aus Ägypten, das Schilfmeer vor euch öffnet, ihr kommt durch, die ägyptischen Armeen gehen unter und eine Rettungsaktion sondersgleichen. Dass Gott rettet, dass Gott befreit, dass Gott alle Macht hat im Himmel und auf Erden, das ist die erste handfeste Erfahrung, die Israel mit seinem Gott macht. Und dann führt Mose Israel an den Sinai und da haben wir die nächste Bundesstation. Der sogenannte Mosebund wird dort geschlossen. Und auch dazu ein paar Verse hier aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 19. Und da spricht Gott selber und er nimmt Bezug auf diese Dinge und sagt, ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Da haben wir sie wieder, die Nation. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden sollst. Darauf ging Mose hin, rief die Ältesten des Volkes zusammen und legte ihnen all diese Worte vor, die ihm der Herr geboten hatte. Da antwortete das ganze Volk gemeinsam und sagte, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und Mose brachte dem Herrn die Worte des Volkes zurück. Stellt euch vor, ihr wärt mit dabei gewesen. Die Juden machen das gern. Bis zum heutigen Tag sagen sie, ich war mit dabei, ja, in den Lenden der Väter, aber ich war mit dabei, ja, so denken sie und so fühlen sie auch. Stellt euch vor, ihr wärt mit dabei gewesen, ihr wärt versknechtet gewesen, ihr wärt befreit worden, ihr wärt an den Sinai gezogen und ihr hättet dort ein paar Regeln bekommen, ein paar Gebote Gottes und Gott hätte zu euch gesagt, Mensch, ich gehe gern mit euch durchs Leben, ja, ich bin gern euer Gott und möchte euch als mein Volk haben, aber bitteschön, ich habe ein paar Regeln, ein paar Ordnungen, die möchte ich, dass ihr sie einhaltet. Was hättet ihr gesagt? Ich glaube, ihr hättet genauso reagiert, wie hier Israel reagiert hat. Einfach aus dieser Natürlichkeit heraus einen großen Gott erlebt zu haben, der jetzt sagt, ich gehe mit euch weiter. Ganz simpel zu sagen, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Das ist doch natürlich, oder? Dass man sagt, ja klar, bleiben wir mit dem Gott unterwegs und wenn es ein paar Regeln gibt, dann machen wir das. Ja, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Klare Sache, alles Paletti, wir schlagen ein. Und so viel ist es übrigens gar nicht. 10 Gebote, das Herzstück, die kennen wir gut. Und die Rabbiner zählen insgesamt im Alten Testament in der Tora nur 613 Geh- und Verbote. Das ist weit weniger, als unsere Straßenverkehrsordnung hat. Ja? Also in Sachen Gesetzlichkeit sind wir eigentlich viel besser. Also 613 Geh- und Verbote, Kernstück 10 Gebote. Das kann man machen, das möchte Gott. Und das ist übrigens auch der Weg, wenn Gott sagt, ihr sollt eine heilige Nation sein, wie Israel sich heiligt. Heiligen heißt den Willen Gottes tun. Heiligen heißt gehorsam zu sein. Heiligen, sich heiligen heißt, die Gebote Gottes zu achten und umzusetzen. Was wir hier jetzt allerdings auch haben, ich habe es fett markiert in Vers 5. Wir haben so dieses Wenn-Dann-Verhältnis, dieses Bedingungsverhältnis. Wenn ihr willig auf meine Stimme hören werdet, hören, Stimme, willig mit dem Herzen, und meinen Bund halten werdet, das sind eben gerade diese Gebote, die Gott seinem Volk mitgegeben hat, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Dieses Wenn-Dann hat es natürlich in sich. Ein paar hundert Jahre vorher, Abraham, hat es Gott noch versprochen und geschworen, ihr sollt mein Volk sein, ich verspreche es. Hier kommt nun dieses Bedingungsverhältnis, aber nicht irgendein Volk, sondern ich möchte ein heiliges Volk haben. Wenn ihr meinen Bund haltet, dann bleibe ich mit euch unterwegs und wir sind uns einig. Und ihr wisst natürlich gut, die Geschichte Israels ist ganz anders verlaufen, als Gott sich das vorgestellt hat. Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Dieses Versprechen hat nicht lange angehalten. Und ich könnte euch jetzt die ganzen Geschichtsbücher runterlesen. Ja, die Königsbücher, die Samuelbücher, die Chronikbücher. Und wir könnten die ganzen Prophetenbücher lesen, die die Geschichte Israels begleiten. Und wir sehen eine turbulente Geschichte. Wir sehen, dass es mal bessere Zeiten gab. Da war wirklich Israel mit seinem Gott auch unterwegs. Wir sehen Zeiten von Bundesbruch, von Abfall, von Götzendienst sogar. Wir sehen Zeiten von Gericht und wir sehen Zeiten von Gnade. Eine sehr wechselvolle Geschichte über die Jahrhunderte hinweg. Wir sehen, dass es dann auch sehr ernst wurde. Zum Beispiel 722 vor Christus ist das Nordreich Israel tatsächlich untergegangen als Gerichtshandeln Gottes. Die Assyrer sind gekommen, es war ein großes Weltreich im Norden, sind eingefallen und haben das Nordreich Israel, die 10 Stämme Israels, aufgelöst und zerstreut in alle Himmelsrichtungen. Und 150 Jahre später, 587 vor Christus, ist das Gleiche nochmal passiert durch die Babylonier. Die haben dann das Südreich ins Exil geführt und besetzt, das Südreich Juda. Also auch starke Gerichtszeiten hat es gegeben in der Geschichte Israels. Interessant ist nun allerdings, dass Gott immer in diesen Gerichtszeiten, die er auch ja angekündigt hat durch seine Propheten, immer gleichzeitig auch Gnadenzeiten angekündigt hat. Immer sofort gesagt hat, aber Gericht ist nicht das letzte Wort. Ich bleibe euch treu. Ihr seid mein erwähltes Volk. Ich lasse euch nicht los. Ich bleibe bei meiner Erwählung. Ihr habt eure Bestimmung. und immer werden sofort Verheißungen nachgeschoben und ich werde euch wieder zurückbringen in euer Land. Ich werde euch wieder sammeln. Ihr bleibt mein Volk. Das Gericht wird irgendwann mal enden. Und einer dieser großen Propheten um die Exilszeit herum war Jeremia. Und der hat etwas, eine Verheißung Gottes weitergegeben, die von ganz besonderer Art ist. In Jeremia 31, die Verse 31 bis 33, da ist nämlich von einem neuen Bund die Rede. Und da wird es jetzt natürlich spannend. Ja, wenn es einen neuen Bund gibt, dann gibt es auch einen alten Bund. Und dann werden wir uns gleich überlegen müssen, welches ist denn der alte Bund, der hier in irgendeiner Weise jetzt verändert, modifiziert, angepasst oder sonst was wird. Das werden wir noch sehen. Ist der alte Bund der Mosebund oder ist der alte Bund der Abrahamsbund? Das werden wir jetzt gleich mal miteinander untersuchen. Der Text ist da, Jeremia 31, die Verse 31 bis 33. Und da heißt es, siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel, mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Tage kommen. Wenn man jetzt sich ein bisschen auskennt in der Sprachwelt der Propheten, dann weiß man, Tage kommen hat einen endzeitlichen Klang. Das sind die Tage am Ende, die in ferner Zukunft liegen, aber diese Tage, sie werden kommen. Da schließe ich mit dem Haus Israel, mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Und jetzt ist spannend, nicht wie der Bund, also jetzt wird erstmal beschrieben, wie dieser neue Bund nicht sein wird. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern, jetzt wird der neue Bund beschrieben, das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und dieser letzte Satz, das ist die Prophetenformel für die Zukunft Israels. Dann ist Israel ans Ziel gekommen. Wenn es heißt, ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein, Gott und Israel kommen zusammen für Zeit und Ewigkeit. Das gibt's oft, diese Formulierung in der Prophetie und so auch hier. So, jetzt habe ich viel gesagt. Frage an euch, worauf bezieht sich der neue Bund, der hier verheißen wird? Auf den Mosebund oder auf den Abrahamsbund? Die zwei haben wir ja gerade kennengelernt und die kommen in Frage. Mosebund, warum? Ganz genau, ja, es wird ja gesagt, der alte Bund ist der Bund, der damals geschlossen wurde beim Auszug aus Ägypten. Also das ist der erste ganz klare Hinweis, dieser neue Bund, den Jeremia in Aussicht stellt, der bezieht sich auf den Mosebund. Vielen Dank. Ganz klare Antwort und ganz klar im Text auch zu sehen. Gibt es noch weitere Hinweise, dass es sich um den Mosebund handelt? Ja, da kommen wir gleich noch drauf. Jesus, aber jetzt sind wir, Jeremia ist noch 600 Jahre vorher. Ganz genau, sehr schön. Wollten Sie auch sagen, genau das Gleiche. Diesen meinen Bund haben Sie gebrochen. Ja, man konnte nur den Mosebund brechen, weil es da Gebote gab, die man auch missachten konnte, was Israel ja auch reichhaltig getan hat. Den Abrahamsbund kann man nicht brechen. Warum? Weil es ein Schwur ist, den Gott selbst leistet. Den könnte höchstens Gott brechen und da sei ferne, Gott hält sein Wort, Gott hält seine Versprechen. Das stimmt, oder? Gott hält sein Wort, seine Versprechen, seine Verheißungen. Wenn dann alle, auch die an Israel, sind wir uns da einig. Gott hält sein Wort. Also der zweite Hinweis, nebst Ägypten, dieser Bundesbruch bezieht sich also tatsächlich auf den Mosebund. Und jetzt gibt's noch einen dritten Hinweis im letzten Vers, Vers 33. Wer hat das noch entdeckt? Dass es hier um den Mosebund geht, mit dem hier was passiert im neuen Bund. Wer kann das erkennen? Genau, das Thema ist doch das Gesetz, die Tora, die wurde ja erst am Sinai gegeben, Abraham hatte die ja noch gar nicht. Erst am Sinai wurde dieses Regelwerk gegeben, Gottes Weisungen, Tora heißt eigentlich Weisung oder Orientierungsgabe. Und diese Weisung wird jetzt ins Herz hineingeschrieben. Die war vorher auf den Tafeln, jetzt plötzlich landet die in den Herzen der Menschen. Und stellt euch mal vor, siehe Tage kommen. Es ist von ganz Israel, von ganz Juda die Rede. Da werde ich das tun, sagt Gott. Ich werde mein Gebot, mein Gesetz, meine Tora in ihr Inneres legen. Millionen Menschen werden davon betroffen sein, werden diese Erfahrung machen, dass Gott seine Tora von außen in die Herzen seines jüdischen Volkes kollektiv hineinschreibt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es ziemlich der Hammer, ja? Sowas zu hören, dass Gott sein ganzes Volk berührt, Millionen Menschen und seine Tora da innen reinschreibt und es wird verheißen, das wird versprochen, das steht in der Schrift geschrieben. Tage kommen, da wird das geschehen. Warum? Weil es hier in Gottes Wort zu lesen ist. Und damit haben wir auch gleich das Neue, was hier am neuen Bund ist. Ja, der neue Bund dient dazu, dass der alte Bund endlich eingehalten wird. Am alten Bund war nämlich nicht das Problem, dass es Gebote gab. Nicht das Problem, dass 613 Gebote ein bisschen viel gewesen wären oder 10 sich auch schwer einprägen oder nicht, dass Gott zu heilig oder zu streng oder irgendwas gewesen wäre. Das Problem am Mosebund waren die Herzen der Menschen. Wie auch unser Problem, unser Herz ist und wir deshalb Erlösung unserer Herzen brauchen durch Jesus, durch den Heiligen Geist. Stimmt's? Da sind wir ja genau in der gleichen Position. Das betrifft Israel natürlich in genau derselben Weise. Und Gott hat es gesehen und hat Gott gesagt, ich werde eure Herzen erneuern, damit ihr von innen heraus neue Menschen werdet, damit ihr dann den Mosebund ganz natürlich einhaltet, nur nach eurem Herzen gehen müsst, wo ja dann mein Wille drin ist, dann werdet ihr den alten Bund, den Mosebund einhalten und alle Verheißungen schon von Abrahams Zeiten an werden in Erfüllung gehen. Solche Tage kommen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wann passiert denn das? Durch Jeremia wurde diese Verheißung weitergegeben, Tage kommen. Jetzt will man natürlich wissen, wann kommen diese Tage, wie kommen sie? Und da haben Sie natürlich schon richtig gesagt, ja, wir kommen jetzt nochmal mit einem großen Sprung vorwärts in der Zeit und wir landen um das Jahr 30, wir sind in Jerusalem, wir erleben einen jüdischen Rabbi, der seine jüdischen Schüler um sich herum hat und die haben sich versammelt in einem Obergemach, die haben zusammen das Passamahl gefeiert, das wollte der Rabbi so und der Rabbi war aber ein bisschen bedrückt, weil er wusste, dunkle Wolken ziehen am Horizont hoch, er wusste, er wird nicht mehr lange zu leben haben und ihr habt es längst erkannt, ich rede von Jesus und seinen 12 Jüngern, kurz bevor Jesus am Kreuz gestorben ist. Und da hat Jesus etwas ganz Besonderes getan und etwas ganz Besonderes gesagt. Und das haben wir im Lukas-Evangelium, finden wir diese Aussage. Und da heißt es, ebenso nahm Jesus auch den Kelch nach dem Mahl, nach dem Pessachmahl. Das war üblich im Judentum. Im Pessachmahl kreist viermal so ein Kelch, ja. Das geht viermal, ja. Das ist ein lustiges Volk, ja. Da ist Wein drin. Viermal kreist dieser Kelch, ja. Und nach dem Mahl, wahrscheinlich beim dritten Mahl, meinen manche, da hat Jesus eben den Kelch auch kreisen lassen und etwas ganz Besonderes dazu gesagt. Nämlich dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Der neue Bund wird jetzt verwirklicht. Und da klingelt es bei jüdischen Ohren natürlich, wenn sie diesen Text lesen, ja, der neue Bund, den hat doch Jeremia 600 Jahre vorher schon angekündigt, ja, der bezieht sich auf den Mosebund, damit der endlich erfüllt wird und alle Verheißungen Gottes in Erfüllung gehen können und diese endzeitliche Sammlung Israels wieder stattfinden kann und Gott sein Volk wiederherstellt, äußerlich durch diese Sammlung aus aller Welt und innerlich durch die Erneuerung der Herzen. Das ist jedem Juden klar, wenn er hier Neuer Bund liest, was jetzt an Gewalt geschehen kann, wenn man durch zu diesem Jesus durchbricht. Und ganz wichtig natürlich, erstmal der neue Bund ist erstmal Israel gegeben, ist erstmal ein Geschenk Gottes an Israel. dass wir da dazukommen dürfen, ist der zweite Schritt. Und Halleluja, und wir sind dankbar und wir haben den gleichen Jesus und die gleiche Erlösung und es geht uns nicht schlechter. Ja? Aber zunächst mal, die Gabe ist an Israel, um Israel wiederherzustellen. Das ist das primäre Ziel dieses neuen Bundes. Und wir durften dann wieder zukommen und sind sehr, sehr dankbar dafür. Und jetzt ist leider Folgendes passiert, auch das wisst ihr, dass nur wenige damals zum Glauben an Jesus gekommen sind. Es hat eine anfängliche Erweckung gegeben in Jerusalem, aber Israel ist eben nicht zum Glauben an Jesus durchgebrochen. Viele haben abgelehnt, viele haben Nein gesagt. Auch die führenden Leute, die Rabbiner und die Lehrer, wollten von diesem Glauben an Jesus, von diesem Evangelium nichts wissen. Und sind dadurch eben nicht in den neuen Bund gekommen und haben dadurch vieles von dem nicht erleben können, was eigentlich verheißen war. Und da kommt jetzt die Frage auf, in der frühen Christenheit kam diese Frage relativ schnell auf, ist denn jetzt nicht alles aus? Jetzt hat doch Gott wirklich alles getan. Ja? Er hat viel Geduld bewiesen, er ist Israel treu geblieben, er hat sogar einen neuen Bund verheißen, er hat den neuen Bund verwirklicht mit dem Kostbarsten, was er hatte, mit seinem Sohn Jesus, den er gesandt hat, ja, für die Sünden Israels und für die Sünden der Welt. Neuer Bund ist jetzt da und dieses Volk macht wieder mal nicht mit, hat wieder mal einen eigenen Kopf und will sich da nicht mit hineinnehmen lassen. Und da sind die Christen auf den Gedanken gekommen, ja, muss das jetzt nicht heißen, mit Israel ist alles aus, Gott hat alles getan, jetzt ist Ende Gelände, jetzt hat er keine Lust mehr, ihm platzt der Kragen, jetzt sagt er, also jetzt muss ich ein neues Kapitel aufschlagen, 2000 Jahre sind genug, wir machen hier einen sauberen Schnitt, ich suche mir neue Leute, das sind die Christen, die sind sowieso viel besser drauf, jetzt mache ich halt mit denen weiter. Freunde, warum kann das nicht sein? Frage an euch. Weil Gott nicht so ist, ja. Weiter. Wir haben gerade schon eine Menge. Er steht zu seinem Wort, ja. Weil der Abrahamsbund, der gilt ja noch. Der Schwur ist ja noch da, ja. Ja, genau. Also die. Ja, genau, aber es steht ja noch aus, das ist ja der wichtige Hinweis, gell? Also, dass das passiert, wie was Jeremia gesagt hat, siehe Tage kommen, da wird dieser neue Bund, ich werde meine Tora in ihr Inneres schreiben. Es ist ja noch nicht passiert, es ist aber versprochen, von Gott versprochen, dass diese Tage kommen. Und deshalb kann es nicht sein, dass Gott mit Israel Schluss macht, ja? Bei allen Krisen und allen Schwierigkeiten, es kann nicht sein, dass Gott mit Israel Schluss macht. Und da ist damals eine falsche Lehre aufgekommen. Die Christen haben gesagt, Gott hat jetzt mit Israel Schluss gemacht. Wir sind jetzt das Volk Israel, von uns wieder nichts mehr wissen. Man nennt das Ersatztheologie. Israel wird ersetzt, nämlich durch die Gemeinde Jesu. Und diese Lehre hat viel Unheil angerichtet und ist in vielen Köpfen gelandet und wirkt auch heute noch ganz erheblich nach. Die ist schon im 1., 2. Jahrhundert aufgekommen, diese Lehre. Und da kann man nur sagen, dass es sich um eine Irrlehre handelt. Gott ist treu, Gott hält sein Wort, Gott hat Israel erwählt, der Abrahamsbund steht, der neue Bund ist versprochen, da kommt noch etwas, was Gott mit Israel vorhat. Gott hat mit Israel nicht Schluss gemacht. Wahrscheinlich schon in Rom kam diese Frage auf, hat Gott mit Israel Schluss gemacht? Jedenfalls stellt Paulus im Römerbrief ganz genau diese Frage in Römer 11, da heißt es in Vers 1, ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Und die Antwort, die verstehen wir jetzt, glaube ich, schon sehr gut und hätten sie uns auch selber geben können. Auf keinen Fall. Hat Gott sein Volk verstoßen? Auf keinen Fall. Vielleicht können wir das mal zusammen sagen. Ja? Darf ich das hier machen? Seid ihr da ein bisschen aktiv? Ja. Ich frage jetzt euch, hat Gott sein Volk verstoßen? Auf keinen Fall. Und 10 Verse später und Vers 11 nochmal. Sind sie etwa gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Auf keinen Fall. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erwählt hat. Das ist für Paulus ganz, ganz klar. Gott hat Israel erwählt, also verstößt er sein Volk nicht. Und Paulus geht dann noch weiter. Und auch das habe ich euch mitgebracht, ein paar Verse später, in Vers 26. kommt dann die dritte ganz riesige Verheißung über Israel, Römer 11, 26, und so wird ganz Israel gerettet werden. Das ist die Verheißung Gottes für Israel. Ganz Israel meint, wie es da steht, ganz Israel eben, das Volk Israel als Ganzes. Und hier am Ende dieses Kapitels, Römer 11, ist Paulus zu dieser Erkenntnis durchgebrochen. Ihr müsst mal Römer 9 bis 11 am Stück lesen, ist zwar ein bisschen schwierig, ja, aber da arbeitet er sich an diesem Israel-Thema ab, hochspannend. Und am Ende hat er diesen geistlichen Durchbruch und sagt, mit Israel geht's gut aus, ganz Israel wird gerettet werden. Und auch das hat sich Paulus nicht nur gewünscht oder ausgedacht, könnte man ja sich auch denken, ja, der Paulus, ja, seine Wunschträume oder sowas. Nee, Paulus war ein guter Schriftgelehrter. Und hat es mit der Schrift begründet, wie geschrieben steht. Und wisst ihr, was er dann zitiert? Dann zitiert er Jeremia 31 aus dem Neuen Bund. Dann zitiert er aus dem Propheten Jesaja, da waren wir jetzt nicht gewesen, Heilsverheißungen über Israel. Für Paulus war ganz klar, mit Israel geht's gut aus. Ganz Israel wird gerettet werden. Für meine Begriffe heißt es, sie werden zum Glauben an Jesus kommen. Wenn sie zu Jesus kommen, dann sind sie im neuen Bund. Wenn sie im neuen Bund sind, wird der alte Bund verwirklicht. Wenn der alte Bund verwirklicht wird, gehen alle Verheißungen von Anfang bis zum Ende in Erfüllung. Das plant Gott mit Israel. Seid ihr da? Ein ganz großer und wunderbarer Bogen voll Verheißungen Gottes, eben für sein Volk Israel. Man kann jetzt fragen, was hat es mit uns zu tun? Und es hat mit uns zu tun. Und da möchte ich jetzt am Ende nochmal drauf zu sprechen kommen und auch ein paar praktische Dinge noch mit einfließen lassen. Wie wird ganz Israel gerettet werden? Da könnte man sich jetzt natürlich als guter Christ sagen, das ist eine tolle Sache. Da setze ich mich zu Hause in meinen Fernsehsessel und warte, bis die Nachricht kommt, Erweckung in Israel. So können wir das ja denken. Und das wird auch irgendwann wird's passieren, dass ganz Israel gerettet werden wird. Wann und wie genau auch immer, das weiß ich nicht. Das steht auch hier nicht so genau da. Nur dass es kommen wird, ganz Israel wird gerettet werden, das steht da. Und es steht aber auch in Römer 11, dass wir dazu einen Beitrag leisten. Und jetzt spitzt bitte nochmal die Ohren. Paulus hat in Römer 11 gesagt, dass er seine gesamte Heidenmission, also die Mission der Heidenvölker, also von uns, ja, unter der Perspektive getan hat, dass das eine Rückwirkung auf Israel hat. Und das ist hochspannend. Er hat die Völker evangelisiert, damit es eine Rückwirkung auf Israel hat. Und da hat er nämlich gesagt, er tut diese Heidenmission, dass Israel zur Eifersucht oder zum Nacheifern gereizt wird. Wir sind dazu da, als Gläubige aus den Nationen, dass durch uns Israel zum Nacheifern gereizt wird und dass Israel sagt, wow, wenn ich auf die Christen schaue, das sind so tolle Leute, das sind so besondere Menschen und da wird unser Gott und unser Messias wirkt da draußen, da kann ja was nicht stimmen, ja. Wir müssen uns diesen Jesus nochmal anschauen und dass auf diese Art und Weise Menschen, jüdische Menschen zum Glauben an Jesus kommen und über kurz oder lang das ganze Volk erfasst wird und ganz Israel gerettet werden wird. Das ist dort geschrieben, in Römer 11, was ich jetzt gerne bis genau habe, hier in Römer 11, Vers 11, haben wir genau diesen Zusammenhang. Sind sie etwa gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Auf keinen Fall, das hatten wir schon, sondern durch ihren Fall, durch ihr Nein, durch ihre Ablehnung dem Evangelium gegenüber ist den Nationen das Heil geworden. Und wozu ist das gut? Um sie zum Nacheifern zu reizen. Da gibt's diese Verstockung in Israel. Dadurch ist das Evangelium rausgelaufen zu den Nationen. Es ist nach Europa gekommen. Es ist nach Deutschland gekommen. Es ist zu dir und mir gekommen. Es hat dort sein Sprungbrett. Aber hier soll es nicht hängen bleiben. Paulus sagt, um dadurch etwas zu bewirken, dass Israel zur Eifersucht, zum Nacheifern gereizt wird. An dieser Stelle sind wir von Gott eingeplant zum Heil, zum Durchbruch für Israel. Wir sind dazu da, dass durch uns Israel zum Nacheifern gereizt wird. Und Freunde, jetzt kann man ganz, ganz praktisch werden an dieser Stelle. Jetzt kann man fragen, wie machen wir denn das? Ja, die Frage steht ja jetzt im Raum. Wie muss ich denn jetzt mit Juden umgehen, damit es funktionieren kann? Wie muss ich mit Israel umgehen, damit es funktionieren kann? Was muss ich für eine Einstellung haben, damit da was Positives rüberkommt? Wie muss ich über Israel denken, fühlen, damit es positiv auf Juden wirkt? Was kann ich denn ganz praktisch tun, damit in irgendeiner Weise dieser Mechanismus in Gang gesetzt wird, dass Juden zum Nacheifern gereizt werden und in der Begegnung, im Schauen auf Christen merken, hoppla, da steckt so viel dahinter, wir müssen uns nochmal um diesen Jesus kümmern und auf diese Art und Weise zu Jesus und zum Glauben an das Evangelium kommen. Nachvollziehbar für euch? Diese Frage steht jetzt im Raum. Und jetzt muss ich sagen, wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, ist leider genau das Gegenteil passiert. Und einen kurzen Exkurs kann ich hier leider uns nicht ersparen. Man könnte stundenlang drüber reden, aber ganz kurz. Was wir getan haben in der Kirchengeschichte über 2000 Jahre, ist das genaue Gegenteil. Juden sind von Christen im Namen Jesu vertrieben worden, enteignet worden. Man hat Gebetsbücher gesammelt und verbrannt. Man hat sie des Landes verwiesen. Man hat sie sogar getötet. Man hat Gräueltaten an Juden verübt und nicht selten sogar ganz dezidiert im Namen Jesu. Vielen Dank. Wir haben Berichte vom frühen Mittelalter, schon aus dem 3., 4. Jahrhundert, bis durch die ganze Kirchengeschichte hindurch. Und selbst so ein großer Mann wie Martin Luther, dem wir so viel verdanken, war ein extremer Judenhasser und hat gegen die Juden gewettert, hat zum Vertreiben, zum Einzug des Vermögens, zum Verbrennen von Gebetsbüchern aufgerufen. Es war grauenvoll über 2 Jahrtausende. Und viele Christen wissen das gar nicht, und ich nehme es auch niemand übel, der das jetzt nicht weiß und in der Kirchengeschichte nicht so bewandert ist. Aber eins kann ich euch sagen, die Juden wissen es. Sie wissen, was sie im Laufe von 2000 Jahren mit Christen erlebt haben. Nicht in dem Sinn, dass sie uns anklagen würden. Ich bin immer ganz beschämt, wenn ich Juden begegne und mit ihnen ins Gespräch komme. Ich habe noch nie Ablehnung erlebt. Ich habe noch kein unfreundliches Wort erlebt. Ich habe noch nie irgendwie etwas Negatives zu spüren bekommen von Juden. Es ist einfach noch nicht ein einziges Mal geschehen und ich bin viel in Israel und auch hier mit Juden viel unterwegs. Ja? Ich habe noch nichts Negatives erlebt. Aber ich weiß im Gespräch, dass sie ganz genau wissen, was ihnen in 2000 Jahren widerfahren ist. Und der Gipfelpunkt war der Holocaust. Auch der hat in einem christlichen Land, im christlichen Europa stattgefunden. Und für die Juden war Hitler natürlich ein Christ, ja. Ganz klar, so ist die Situation. Und jetzt müssen wir uns reindenken, ja. 2000 Jahre sind nicht spurlos vorbeigegangen. Der Apostel Paulus hat damals noch diese Gemeinde gegründet in den Heidenvölkern, ja, und war überall unterwegs und sind Menschen zum Glauben an Jesus gekommen und da war noch gar nichts gelaufen zwischen diesen Gemeinden und dem jüdischen Volk. Ja, das war alles noch jungfräulich und frisch und rein und gut. Ja. Und dann sind wir tatsächlich in die andere Richtung marschiert und es ist einfach viel, viel Schuld geschehen. Und ich sage das jetzt heute gar nicht, um uns anzuklagen. Wir haben wahrscheinlich alle nichts Böses getan oder die wenigsten von uns. Ja. Aber wir müssen wissen, wo wir heute stehen nach 2000 Jahren. Wenn wir heute Juden begegnen, dann tun wir es als Christen, die 2000 Jahre Schuldgeschichte einfach im Rucksack haben. Könnt ihr verstehen? Und das müssen wir wissen. Und die Frage ist, wie müssen wir denn heute vorgehen, damit wir vielleicht die Generation sein dürfen, die den Hebel rumreißt. Damit wir die Zeit einläuten dürfen, die in eine andere Richtung weist. Nicht mehr in diese Anti-Haltung Juden gegenüber, sondern eine Generation zu sein, von der Gutes und Positives ausgeht. Das ist die Frage, die viele, viele Tausende, Millionen von Israel-Freunden in der ganzen Welt beschäftigt. Auch wir paar hier in Deutschland kümmern uns um diese Frage. Und was tun wir? Wir gehen zurück, wir stellen uns dieser Geschichte und wir begegnen Juden als Menschen, die etwas von dieser Geschichte wissen. Und wisst ihr, was dann als erstes fällt, wenn man sich mit der Geschichte beschäftigt? Als erstes fällt der Stolz. Und ich finde, es kann nie falsch sein, wenn Stolz in sich zusammenbricht, stimmt's? Ich glaube, das kann nie falsch sein. Der Stolz, den Christen oft haben, besonders den Juden gegenüber, der bricht ganz schnell in sich zusammen, wenn man die Geschichte sieht. Und wenn wir keinen Stolz mehr haben und demütig sind, dann geht es auch viel leichter, mit jüdischen Menschen ins Gespräch zu kommen und ihnen zu begegnen. Man kann die ganze Geschichte aufarbeiten und das tun viele Menschen. Das ist notwendig, dass wir das tun. Man kann jüdischen Menschen dienen. Monika hat es vorhin schon ein bisschen erzählt, was auch wir als Werk tun. Holocaust-Überlebenden dienen wir, wir unterstützen sie. Menschen, die sich aufmachen aus der ganzen Welt, vor allem jetzt gerade aus der Ukraine, dass sie zurückkehren nach Israel, dass sie Aliyah machen, wie das heißt. Wir unterstützen sie, wir unterstützen Jugendprogramme unterschiedlicher Art in Israel. Wir zeigen einfach auf dem Weg der Tat unsere Wertschätzung dem erwählten Gottesvolk gegenüber. Das ist das, was wir tun. Wir verbreiten biblische Lehre, so wie ich es jetzt gerade tun. Wir schauen uns Texte an aus der Bibel. Wir versuchen, Christen deutlich zu machen, was es mit Israel auf sich hat. Mit der Geschichte beschäftigen wir uns. Und wenn wir das tun, dann passiert was ganz Besonderes. Das mache ich jetzt seit 12 Jahren und ich werde eigentlich immer begeisterter von diesem Projekt. Wenn man dann mal durch die harten Dinge ein bisschen durchgegangen ist, dann kommt man in die Anfangszeit. Dann lernt man wieder Urgemeinde kennen. Die Anfangszeit, ja, wo die Menschen noch zusammen waren, wo es doch gar nicht diese Trennung gegeben hat zwischen Juden, Christen und Heidenchristen, wie es dann später war. Am Anfang war das ja noch alles viel enger zusammen. Das war eine ganz fantastische, wundervolle Zeit. Die kann man kennenlernen. Und dann, wenn man das abgebaut hat, auch diese alten und falschen Lehren, die einem im Kopf noch ein bisschen rumschwirren, dann kommt man so langsam an den Wurzelgrund, dann kommt man an die Stelle, wo wir ja herkommen. Wir kommen doch aus dem Alten Testament raus. Jesus ist doch der Messias Israels erstmal gewesen. Ja? Was ist denn eigentlich ein Messias? Paulus war Jude, man kann plötzlich Dinge entdecken, die man noch nie zuvor gehört hat. Und man kann plötzlich sehen, wie unsere Linien zurückweisen und bis zum großen Vater Abraham zurückgehen und man sieht plötzlich Zusammenhänge zwischen Altem und Neuem Testament, zwischen Judentum und christlichem Glauben, die man noch nie zuvor gesehen hat. Und Leute, ich bin jetzt seit 12 Jahren unterwegs und es vergeht kaum eine Woche, wo ich nicht wieder eine neue Entdeckung mache und denke, das ist ja unglaublich. Ne? Ein großartiges Studienprojekt. Und unterwegs, man wird auch selber gesünder, weil man das Negative im eigenen Herzen abbaut. Man begegnet jüdischen Menschen. Du hast so einen Gewinn davon, mit Juden im Gespräch zu sein. Ich war jetzt gerade wieder mit einer Reisegruppe unten mit 50 Leuten und wir haben einen Reiseleiter gehabt. Ich nehme eigentlich immer nur noch den, ein orthodoxer Jude, ein frommer Mann, der ganz tief seinen jüdischen Glauben lebt. Er spricht auch Deutsch, das ist natürlich für uns sehr, sehr positiv. Er kennt auch das Christentum sehr gut, er kennt das Neue Testament sehr gut. Aber denn Jesus hat er noch nicht entdecken wollen, das Evangelium, das hat er noch nicht genommen jetzt, ja. Aber er lebt in seinem Bund, im Abrahamsbund, als erwähltes Gottesvolk. Und von ihm zu hören, wie er seinen Glauben lebt, das ist eine tiefe Bereicherung. Es sind tiefe Gespräche, die da zustande kommen. Auf diese Art und Weise bekommst du dann auch ganz neuen Zugang zum Alten Testament. Viele Christen sagen, ich verstehe das gar nicht, ich komme da gar nicht rein. Warum? Weil wir die falsche Brille aufhaben. Und sobald wir die runternehmen, plötzlich merken wir, hoppla, wie diese Verbindungslinien da sind und auch das Alte Testament für uns lebendig und nahbar wird. Es ändert sich viel im eigenen Leben, im eigenen Denken, im Verhältnis zu Juden, im Verhältnis zu Israel, im Verhältnis zum Alten Testament. Und dadurch letztendlich auch im Verhältnis zu Gott. Weil unser Gott, an den wir glauben, ist der Gott Israels. Und wenn wir das erkennen und anerkennen und entdecken, dann sind wir sehr viel näher der Bibel, als wenn wir diesen Aspekt ausblenden. Ja, ich könnte hier noch viel erzählen, ihr merkt es, aber ich mache Schluss, meine Zeit ist um. Wenn ihr mögt, ich habe hinten ein bisschen was mitgebracht. Die Zeitung dürft ihr kostenlos mitnehmen. Hier Israel on Tour, da habe ich die Linie noch ein bisschen weitergeführt. Was ich heute nicht mehr geschafft habe, steht hier noch drin. Könnt ihr mitnehmen, ein paar kleine Hefte, 2 Bücher habe ich noch mit dabei. Also wenn ihr einfach ein bisschen was noch lesen wollt über das hinaus, was ihr jetzt gehört habt, dann habt ihr da hinten die Möglichkeit, das mitzunehmen. Aber ich würde gerne jetzt zum Abschluss dieser Predigt noch beten. Ich möchte euch bitten, dazu aufzustehen. Herr, ich danke dir für dein Wort. Dein Wort ist unsere Richtschnur. Dein Wort ist für uns verbindlich. Dein Wort ist das, was wir glauben dürfen und was wir glauben sollen. Und Herr, du hast uns so viel gegeben. Jesus, du hast so viel für uns getan. Und wir selber sind so dankbar, dass wir dich kennenlernen durften, das Evangelium ergreifen durften, dass wir Rettung und Heil und Segen und Gnade haben, dass du uns zu Kindern Gottes gemacht hast und dass du uns ewiges Leben gegeben hast. Ich danke dir, Herr, von ganzem Herzen. Aber da ist noch mehr, Herr, und einiges haben wir heute kennengelernt. Du hast nicht nur zu uns gesprochen, sondern auch viel zu Israel. Und wir haben gehört, was du über dieses Volk denkst, welche Bestimmung es hat, welche gigantischen Verheißungen auf diesem Volk liegen. Und wir haben begriffen, dass wir in ganz enger Verbindung stehen zu Israel, dass wir eingepfropft sind in den edlen Ölbaum und dass wir zusammengehören auf eine ganz übernatürliche Weise. Herr, wir schauen auch nach vorne, dass die Zeit kommen wird, wo ganz Israel gerettet werden wird. Dass Israel und sein Messias, Israel und du, Jesus, zusammenkommen werden. Und wir freuen uns auf die Zeit. Und wir beten, Herr, dass es doch bald geschehen soll. Und an der Stelle hast du uns eingebaut, Jesus, dass wir so achtungsvoll und wertschätzend mit der jüdischen Wurzel, mit dem Alten Testament und vor allem mit den Menschen hätten umgehen sollen, dass sie zum Nacheifern gereizt werden. Und Herr, ich bin erschüttert, dass wir das Gegenteil getan haben über Jahrhunderte. Und doch ist heute, ist jetzt die Chance, den Spieß umzudrehen. Wir haben heute die Möglichkeit, einen neuen Kurs einzuschlagen. Wir haben heute die Chance, das zu tun, was wir hätten tun sollen. Und wir haben heute die Chance, uns zur Geschichte zu stellen und daraus die richtigen Konsequenzen für heute und morgen zu ziehen. Und ich möchte dich bitten, Jesus, nimm uns mit hinein. Lass uns zu denen gehören, die es lernen, so zu leben, dass es jüdische Menschen zum Nacheifern reizt, dass Positives bei ihnen ankommt von Christen. Und Herr, lass diese Bewegung wachsen, in Deutschland, in Europa, in der ganzen Welt. Herr, wenn sich Hunderte, Tausende, Millionen Christen aufmachen würden, ihre Herzen zu reinigen, ihre Gedanken zu reinigen, ihre Gefühle zu reinigen und ihre Theologie zu erneuern von der Wurzel her, ja, dann kann es noch gelingen, dass von uns so viel Positives ausgeht, dass jüdische Herzen berührt werden und zu Jesus finden. Und ich danke dir, Herr, dass darauf ein großer Segen liegt. Du hast gesagt, wer Israel segnet, wird gesegnet, und das gilt bis zum heutigen Tag. Und wenn wir diesen Weg einschlagen, wird dort viel Segen drauf liegen. Und wir werden den Segen ernten, mit der Wurzel, mit unserer Herkunft, mit dem jüdischen Volk in Verbindung zu treten. Und das ist, bedeutet so viel Gutes und Positives auch für uns. Danke, Herr, du bist ein Gott voller Segen, voll Positivem, voll Treue und voll Gnade. Für Israel, für uns und für uns beide zusammen. Dir sei alle Ehre, Jesus. Amen.